Wie führt Authentizität im Vertrieb zu mehr Wachstum und einer besseren Customer Experience? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli. Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit diesem Podcast und der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion will ich zusammen mit meinen Gästen das Thema Customer Experience Management breiter beleuchten und weitertragen aus der bestehenden CX Community hinaus. Zu Gast bei mir ist heute Ulf Zinne, Vertriebscoach und bekannter Podcaster. Herzlich willkommen, Ulf.
Herzlichen Dank. Danke für die Einladung und danke, dass ich hier sein darf.
Ja, Ulf, du bist Spezialist für das Thema authentisches Verkaufen und verfügst über 20 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit über 50.000 Menschen in 27 Ländern. Du hast dazu auch ein Buch geschrieben. Einer von Ulfs Schwerpunkten ist das Verkaufen via Podcast, auch Podselling genannt. Er hilft Unternehmen und Selbstständigen dabei, neue Kunden über einen eigenen Podcast zu gewinnen. Außerdem ist Ulf Geschäftsführer der Hardworking Investment GmbH, die junge Unternehmen mit einer starken Unternehmerpersönlichkeit fördert, die einen positiven gesellschaftlichen Beitrag leisten möchten. Das Erfolg-Magazin hat Ulf Zinne als Top-Experten für vertriebliches Wachstum, Entscheidungen und Umsetzungen vorgestellt. Ja, Ulf, was sollten unsere Zuhörer noch über dich wissen?
Ich muss das erstmal verarbeiten. Das ist ja immer so lustig, wenn man das selber über sich hört. Also ich will mal sagen, ich glaube, nach der Anmoderation ist es, glaube ich, ganz gut zu hören. Ich bin auch einfach Mensch, ne? Also ich glaube, das ist so ganz witzig. Nee, ich glaube tatsächlich, was natürlich auch in deinen wundervollen Podcast passt, und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, weil ich glaube, eine der Möglichkeiten, und ich habe lange, lange nicht darüber gesprochen, aber was ist eigentlich so meine Heritage? Und ich liebe tatsächlich ich liebe es, Kunden zu begeistern. Ich komme ja so ein bisschen auch aus der Hotellerie mit heraus. Damals habe ich im Hotel Adlon, damals für Kempinski, ein paar Monate auch arbeiten dürfen. Und bin eigentlich schon seit jeher immer super, super gerne in Kundenorientierungsunternehmen gewesen, wenn man es mal so sagen möchte. Mhm. Und ich glaube, dass das auch, also das ist eigentlich so der Kern meiner absoluten Leidenschaft, was natürlich auch manche Leute so ein bisschen in den Wahnsinn treibt, wenn sie mit mir arbeiten. Ne? So sind im Sinne von Jeff Bezos, der immer sagt, ja, hier ist der leere Stuhl, was will denn der Kunde, ja? Und ich habe heute Morgen noch im Strategie-Meeting gesagt beim Kunden, ich sage, witzigerweise ist ja manchmal so, dass in Unternehmen Meetings eher der Versuch sind, andere von der Richtigkeit der subjektiven eigenen Meinung zu sagen. Und ich glaube immer, wenn wir wirklich anfangen, authentisch, also das heißt auch mal Hose runterlassen so ungefähr, das in den Mittelpunkt stellen, was die Kunden wirklich wollen, ja, dann kommt man natürlich auf andere Lösungen, aber natürlich ist man an vielen Stellen auch auf einmal menschlich persönlich gefordert, sich weiterzuentwickeln, ja, mit Ängsten auseinanderzusetzen, mit Unsicherheiten. Auf einmal muss ich anders denken, andere Strukturen, andere Produkte entwickeln. Und ich glaube, ich bin absoluter Nerd-Typ in der Frage, was wollen Kunden? Was ist deren Job to be done? Wofür wollen die wirklich Geld bezahlen und dann im Prinzip das Unternehmen und die Vertriebsorganisation immer um diese Erfüllung dieser Jobs herumzubauen. Das macht mir unglaublich viel Spaß und dabei, wie man schon merkt, A, rede ich sehr schnell, ja, ich habe wenig Zeit, wie ich immer sage, und B, möchte ich das Ganze eben auch mit möglichst viel Spaß machen, weil ich glaube immer, Erfolg folgt und zwar meistens auf die Freude, besonders dann, wenn man halt, wie ich das nenne, mehrdimensional Erfolg haben möchte. Und ich glaube, wir sind einfach heute in einer Zeit, in der, ja, das funktioniert auch, ne, in der man sagt, okay, Geld alleine reicht mir und davon tonnenweise. Ich habe auch nichts gegen Geld, Gottes Willen. Aber ich glaube, wir sind in einer Gesellschaftskultur angekommen, wo es eben nicht mehr nur darum geht, den Erfolg an irgendwelchen Nullen zu messen oder wie auch immer, sondern eben zu sagen, okay, ich möchte in mehreren Dimensionen erfolgreich sein. Ich möchte ein gutes Leben haben, ich möchte im Privatleben gut aufgestellt sein, ich möchte irgendwie finanziell, ich möchte aber auch gesund bleiben. Ne? Und ich habe einfach zu viele Leute gesehen, du hast die Zahlen vorhin genannt, das ist ja auch so, sogar noch ein bisschen mehr, ehrlich gesagt, an Leuten. Und ich habe einfach zu viele gesehen, die, ich sag mal so, für ein paar Jahre durchgehalten haben, aber dann doch mit einem Burnout in der Ecke landen. Und ich glaube, da haben einfach immer weniger Leute Bock zu. Und deswegen finde ich es eben auch sehr, sehr spannend, dein Thema zu diskutieren und zu sagen, wie kann man das jetzt eigentlich alles miteinander verbinden, so dass da am Ende mehr Impact rauskommt, mehr Ergebnis rauskommt, trotzdem die Leute gesund bleiben, dann auch die Kunden zufrieden sind. Das ist ein Riesenthema. Von der Seite her sind das vielleicht so ein paar Fragmentbausteine noch, die man zu mir noch wissen kann.
Das ist ein Riesenthema und du bist jetzt auch mitten reingegangen schon und ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr wissen zu dem, wie du überhaupt dazu gekommen bist, jetzt eben zum Thema authentisches Verkaufen, das du ja besetzt, erfolgreich besetzt und eben, wie gesagt, du hast ein Buch geschrieben darüber, warst ursprünglich in der Hotellerie, vielleicht kannst du dazu zu deinem Werdegang noch etwas sagen und wie es dazu kommt, dass du überhaupt mit 50.000 Leuten zu tun gehabt hast bis anhin.
Ja, also tatsächlich ist es so, also es gibt ja immer so die offizielle Story, die man so erzählt, aber ich meine, mein Schwerpunkt ist ja authentisches Verkaufen und insofern ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man da so wirklich die Backstory auch einfach mal kennt. Ja, weil ich glaube, es ist auch eine wichtige Botschaft zu sagen, hey, wenn euch da draußen immer irgendjemand erzählen will, ja, Unternehmer sein ist nur geil und ne, und dann bist du nur auf den tollen Yachten und du drehst deine Nullen. Ja. Das ist alles irgendwie für Anfänger, so, also es ist ein relativer plumper Quatsch. Ich habe es noch nie erlebt, dass das wirklich so ist. Im Nachgang sieht das alles immer sehr einfach aus, aber die meisten haben wirklich, die haben ordentlich Dreck auch gefressen, um es mal ganz deutsch zu sagen. Ja. Und bei mir war es einfach so, ich weiß, was Mobbing ist. Ich habe 10 Jahre Mobbing erlebt und zwar sehr systematisch auf allen möglichen Ebenen. Okay. Und meine Heritage ist lange Zeit so gewesen, dass ich extrem eingeschüchtert war und mich gar nicht getraut habe, mich zu zeigen, irgendwie wirklich Impact zu generieren. Ich war aber immer voller Ideen. Ich wusste, da draußen ist irgendwie mehr. Ich wusste, ich will irgendwie den Menschen was geben. Ich wusste irgendwie, ich kann irgendwas. Aber mir wurde relativ schnell klar gemacht, du bist deutlich zu anstrengend. Also ich war lange Mr. Zu. Ne? Statt Mr. Podcast war ich Mr. Zu. Also Mr. Zu anstrengend, zu laut, zu viele Ideen, zu neugierig, zu irgendwas. Und das eben auch schon zu Schulzeiten. Und das ist ein ganz witziger, vielleicht oder ein ungewöhnlicher Einstieg. Ich habe mich dann lange an diese Rolle gewöhnt und gesagt, okay, es gibt halt bei jedem gibt's immer so den Coolen und dann gibt's eben den Deppen und ich war halt so der Depp und die Rolle hatte ich akzeptiert. Und dann war es in der Schule so, dass ich eines Tages, und das war so eine ganz absurde Situation, ich bin da in Oberbayern zur Schule gegangen, im Kloster, also im Internat, das eben auch eine Klosterschule war, und stand den einen Tag auf der Ebene des Lehrerzimmers und da war so ein Lichtschalter. Und warum auch immer ich auf diesen Impuls kam, aber irgendwie kam das so aus mir heraus und ich habe so gesagt, so ich drücke jetzt diesen Lichtschalter und mit dem Drücken dieses Lichtschalters wird sich alles verändern. Und dann habe ich einfach diesen Lichtschalter gedrückt und das wurde zu einem Symbol für mich. Und innerhalb von einer Sekunde passierte Unglaubliches in mir selber, weil ich auf einmal, ich glaube, das erste Mal so richtig in meinem Leben für mich eine richtig authentische Entscheidung getroffen hatte. Zu sagen, hier bin ich bin nicht mehr bereit, mich zu verstecken, jetzt geht's richtig los. Und das, was davor irgendwie jahrelang nicht funktionieren sollte, das passierte dann auf einer innerhalb weniger Wochen. Ich hatte nie wieder Probleme, ich wurde nie wieder irgendwie angegangen, der Ausdruck änderte sich und so weiter. Und das war so der Einstieg, ganz offen gesagt, wo ich gedacht habe, verdammte Axt, wie viel steckt eigentlich wirklich in uns und wie viel kann ich eigentlich bewirken, wenn ich anfange, wirklich authentisch zu agieren, also die Masken runterzulassen, aber auch Grenzen zu setzen, ja, und so weiter und so fort. Und dieses Thema hat mich nie wieder losgelassen, deswegen sage ich heute, das Größte, was mich bewegt, ist, Menschen dabei zu helfen, aus ihnen das Potenzial herauszukitzeln, was wirklich in ihnen steckt. Und das eben auch für Unternehmen, ja, um zu sagen, hey, was ist da eigentlich noch möglich und was hält dich wirklich zurück? Und wo sind deine Würdigungsbarrieren, wie ich das nenne? Und das ist so der ehrliche Einstieg, wie das damals losging. Und nachdem ich den Drop sozusagen gelutscht hatte, hatte ich dann Bock. Ich bin relativ schnell auf die Bühne gegangen, habe dann viele Jahre lang auch als so semi-professionell als Zauberer gearbeitet. Das war so meine berufliche Heritage. Und habe dann festgestellt, hey, es macht mir total Spaß, Menschen zu begeistern, Menschen zu Geschichten zu erzählen, Menschen eine gute Zeit zu bereiten und so. Und von da aus ging das dann los. Und mit, ich glaube, Anfang 20 oder so, ist jetzt auch schon fast 25 Jahre her, hatte ich da meine ersten Workshops, habe dann die ersten Führungskräfte trainiert und so. Und so kam einfach über die Jahre, kamen auf einmal alle möglichen Menschen zusammen. Und dann rief das Ausland an, dann war ich in China, dann war ich in USA, dann war ich hier, dann war ich da. Dann kamen Leute nach Deutschland und es wurden immer mehr. Und irgendwann machst du mal einen Strich drunter und denkst dir, okay, wie viel waren es denn eigentlich? Und dann habe ich gedacht, verdammte Axt, das war eine ganze Menge. Und tatsächlich auch mittlerweile sehr viele Branchen und gut dreistellig im Projektbereich und das halt vom multinationalen Konzern bis hin zum Startup oder andersrum. Aber wie gesagt, das, was viele und es ist mir auch wichtig, das zu sagen, ja, das, weil das gehört auch manchmal dazu. Das war nicht immer lustig, aber ich glaube, das lohnt sich und ich finde es auch nur fair, gar nicht erst den Eindruck zu vermitteln, dass das alles immer nur rosa-rot ist und dir die zweite Sonne aus dem Popo scheint jeden Tag, weil so ist es nicht, um es mal salopp zu sagen, sondern dass da auch manchmal eben wirklich toughe Stories dahinter stecken. Ja,
ja, vielen Dank für deine ehrliche Antwort. Also gerne, ich finde das beeindruckend, dein Werdegang. Also eben von Mobbing eigentlich zu einem Coach für eben authentisches Verkaufen. Finde ich ganz toll und ich kann jetzt leider aus Zeitgründen nicht mehr auf die Geschichte noch eingehen, bin auch kein Alles Psychologe, gut. So gesehen würde ich mich da lieber auf Marketing und CX fokussieren. Nee, ich glaube nicht, dass du da nötig hast, jetzt eine Psychoanalyse dazu zu machen. Das Mobbing hast du längst überwunden, das ist mir ganz, ganz klar. Nee, ich möchte zurückkommen zu deinem eigenen oder auf deinem eigenen Podcast zu sprechen kommen, und zwar zurück auf das Thema Authentizität. Du hast ja einen Podcast dazu. Und du fragst im Intro deines eigenen Podcasts, wie gelingt es, eine stark authentische Marke aufzubauen?
Ja.
Und das hat mich eigentlich sehr interessiert, weil ich mich damit auch schon auseinandergesetzt habe natürlich. Und du gehst noch weiter und sagst, und geht authentisch sein überhaupt noch in Zeiten von Fake-Fotos, high-glossy Social-Media-Profilen und permanente Sofortempörung.
Ja.
Genau. Find ich echt spannend. Und also wirklich zwei sehr interessante Fragen. Und von Authentizität ist in vielen Posts auf Social Media kaum etwas zu spüren. Also im Gegenteil, viele User stellen sich da so dar, wie sie von anderen gerne wahrgenommen werden möchten. Mhm. Und Gleiches gilt ja auch für viele Marken. Wie siehst du das?
Also ich glaube, was ich immer an der Stelle gerne sage, erstmal im Übrigen Kompliment für deine Vorbereitung, das wäre schön, wenn das immer so wäre. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir vor allen Dingen erstmal definieren, was ist eigentlich authentisch sein, und zwar insbesondere authentisch erfolgreich zu sein, ja, weil man könnte ja manchmal so den Eindruck haben, und das ist ja auch leider so, es gibt da viele, die sagen, ja, ich bin halt einfach so, ich bin halt authentisch, und wenn das die Leute nicht wollen, dann halt nicht, ne? Also manchmal wird ja auch authentisch sein so als Generalentschuldigung genommen, wo ich immer sage, das ist wenig authentisch, sondern einfach nur dumm. Ja, das ist zwar hart, aber das ist so, nö, ich will das so aber nicht. Und ich glaube, authentisch erfolgreich zu sein bedeutet eben auch so das Authentische ist, die Masken runterzuziehen, ganz gnadenlos ehrlich zu sich zu sein, aber auch ehrlich zu den Gesprächspartnern zu sein. Und was mir einfach fehlt, und das klingt manchmal so banal, aber Kunden wünschen sich heute einfach Sparringspartner, ehrliche Gespräche, aufrichtige Gespräche. Das klingt so banal simpel, aber es passiert so wenig. Ich habe das heute Morgen wieder erlebt, wo jemand sagte, wir haben Sie engagiert, weil Sie einfach von vornherein gnadenlos ehrlich mit uns sprechen und auch sagen, okay, das geht nicht, das funktioniert nicht, da können Sie das Fenster aufmachen, das Geld rausschmeißen, und gleichzeitig aber mit einer total höflichen Einstellung und einem respektvollen Verhalten dahinter. Und ich glaube immer, dass wenn wir über authentisch erfolgreich verkauft sprechen wollen, da müssen wir eins verstehen, dass es immer sozusagen mit dem losgeht, mit einem tiefen Verständnis für unsere Wunschkunden und zu sagen, wofür sind die wirklich bereit, Geld zu bezahlen? Was ist deren Problem, was die wirklich gelöst haben wollen? Und dann zu sagen, was von dem, was die gelöst haben wollen, was kann ich wirklich für mich ganz authentisch dazu beitragen, dass genau dieses Ergebnis passiert, und was wollen die womöglich auch noch, was ich aber nicht authentisch leisten kann, und da muss ich mir auf einmal Gedanken machen, hey, ziehe ich Kooperationspartner rein, baue ich andere Strukturen, hole ich mir Investoren rein, was auch immer, aber das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung erstmal, dass wir Authentizität nicht einfach als Buzzword nutzen, ja, weil es geht ja hoch und runter in den sozialen Medien und jeder ist ja heute mega authentisch, aber oftmals ist das einfach auch eine Entschuldigung. Strategie. Und das ist so eine übergeordnete Antwort auf deine Frage, wie man da hinkommt und so weiter. Ich würde wirklich immer empfehlen, mit dem Markt anzufangen und bezüglich CX und Customer Experience und so weiter, und dann wirklich mal sich die Frage zu stellen, wenn wir uns so eine Customer Journey angucken und die in verschiedene Phasen unterteilen, wie erlebt unser jeweiliger Kunde ganz konkret, dass wir das dann tatsächlich auch leben und dass das wirklich ein authentisches Verhalten ist? Weil dann hast du auch eine natürliche Differenzierung, und dann hast du am Ende letztendlich auch nicht dieses extrem nervige Thema Preise und Preiseinwände, weil es geht nie um den Preis, sondern es geht immer um den Value, den ich als Kunde oder als Interessent empfunden habe. Und wir kennen das ja alle, und das fängt bei kleinen Startups an, kam aber auch Großkonzerne, wo man sagt, ja, es wird viel auf Zettel geschrieben, aber wird das auch wirklich konkret gelebt und woran wird das konkret festgemacht? Und ich glaube, da stecken schon mal ganz viele Tipps drin, wenn ich das dann eben nicht nur als Buzzword nutzen möchte, sondern wenn ich das dann eben auch authentisch auf die Straße bringe.
Ja, nee, ich finde es gut, dass du sagst, das muss ja nicht immer nur positiv sein, wenn du einfach ehrlich und direkt bist. Auf der anderen Seite ist für mich auch, wenn ich da ein neues Engagement habe, oder bevor ich den Vertrag unterschreibe, sage ich auch immer als Präambel sozusagen, dass ich da einfach ehrlich und direkt bin und dass sie damit umgehen können müssen. Ja. Und eben wie du sagst, die meisten schätzen das auch. Die finden das auch gut, wenn sie nächstes Jahr einen Berater holen, der nicht um den heißen Brei redet, sondern halt ziemlich direkt authentisch ist. Ja, finde ich so genau so wie du. Auf der anderen Seite mit den Marken ist es ja teils so, dass die halt eben wie die Leute auf Social Media so in Scheinwelten, Traumwelten leben oder einem vorgaukeln, die gar nicht existieren. Ja. Also sie teilen nur die eine Hälfte der realen Welt. Zum Beispiel eine glückliche Familie, die beim Abendessen vereint ihre Produkte kostet und über den grünen Klee lobt, ja, während die andere Hälfte vielleicht in zerrütteten Familien lebt, alleinerziehend mit einem pubertierenden Bengel über das Essen streitet und so weiter. Also das finde ich immer interessant. Aber da gibt es ja auch gute Beispiele jetzt mittlerweile von authentischen Werbekampagnen. Aber ich glaube, letztendlich ist es eben, wie du gesagt hast, also ganz wichtig halt, dass man eben, was man verspricht halt, als Marke jetzt, dass man das auch hält, dass man das an den Touchpoints innerhalb der Customer Journey, dass man das auch erfüllt, ja.
Ja, also das zum einen, und ich glaube vor allen Dingen ist auch wichtig, dass wir, worüber mir zu wenig auch teilweise Marc gesprochen wird, dass wir über die richtigen Zeitmomente sprechen. Wann muss ich eigentlich was tun? Ja, also zum Beispiel, es gibt ja dieses legendäre Starting with Why von Simon Sinek, ja, was ja oftmals eben auch zitiert wird. Und nur um das ganz deutlich zu sagen, ich finde die Arbeit von Simon Sinek großartig, aber das Problem ist, dass jeder irgendwie der Meinung ist, ich muss heute mit meinem persönlichen Why starten. Das macht aber einen riesen Unterschied, ob ich eine Company aufbauen möchte als Brand oder ob ich eine Personenmarke als Brand aufbauen möchte und auch, wo ich gerade stehe. Denn wenn man sich die Beispiele von Simon Sinek anschaut oder das, womit er ja groß geworden ist, Starting with Why, dann sind das alles Global Player gewesen. Und das bei stimmt. Global Player macht es natürlich auch Sinn, sich natürlich die Frage zu stellen, warum tun wir das? Aber was ich zum Beispiel sehr häufig, und das ist für mich eben nicht authentisch, sondern das ist Beschäftigungstherapie, was ich dann oftmals bei Leuten finde, die zum Beispiel gerade in den Markt einsteigen, dass sie sich 6 Monate erstmal wegschließen und sagen, oh, ich muss jetzt erstmal mal warum klären, warum tue ich das überhaupt und so weiter. Und ich glaube, ist es viel wichtiger, dass man sich am Anfang erstmal stellt, okay, was sollte ich anbieten, damit ich ein spezifisches Problem löse? Wie kann ich das meinen ersten Kunden tatsächlich schmackhaft machen? Und dann überlegen, von dieser Perspektive ausgehen, was davon kann ich wirklich auf Basis meiner Persönlichkeit ganz authentisch letztendlich auch mit abarbeiten, anbieten? Wie kann ich das authentisch rüberbringen? Wie können meine Argumentationsrichtlinien aussehen, damit dann eben auch mit möglichst viel Freude und wenig Kämpfen und Willenskraft sozusagen dann die Ergebnisse entstehen. Ich halte das für einen eine ganz wichtige Überlegung, dass wir uns eben überlegen, okay, was passiert zu welchem Zeitpunkt, ja, und irgendwann macht es auch mal Sinn, sich mit dem tieferen Warum auseinanderzusetzen. Mhm. Aber aus der Erfahrung heraus stelle ich immer fest, zu viele verdaddeln da am Anfang sehr viel Zeit und da draußen gibt es definitiv Kunden, es gibt Interessenten und sich da mal hinzusetzen und sagen, so, ne, wie schon gerade gesagt, was wollen die wirklich gelöst haben, wie kann ich das überführen, was davon kann ich mit meiner Persönlichkeit verbinden, wie kann ich das auf meine Art und Weise präsentieren, sodass das dann aber eben auch den Kunden tatsächlich gefällt, weil um die geht es am Ende des Tages, was uns zurückführt zu meinem Fetisch einfach für Kunden und ihnen einfach auch eine schöne Zeit zu bescheren und ihnen einen tollen Moment einfach auch zu erleben.
Ja gut, Marken bieten ja auch Orientierung, also authentisch gelebte Marken, die bieten den Leuten Orientierung und ich denke, das darf man nicht unterschätzen. Dazu gehört sicher der Purpose oder eben dieses Why. So gesehen hat das schon einen tiefen Grund, wieso man das machen sollte, aber sicher nicht so, wie du es beschrieben hast, dass man das 6 Monate lang tut. Letztendlich müssen alle auch Geld verdienen. Aber vielleicht noch was anderes. Du hast in einem Artikel geschrieben, das habe ich irgendwo gelesen, der Vertrieb befindet sich in einem der größten Umbrüche in der Geschichte. Ja. Neue Wege sind gefragt, welche statt Ego und Show wieder das in den Mittelpunkt stellen, worum es wirklich geht. Mhm. Wertschätzende und vom kindlichen Forschergeist geprägte Gespräche. Mhm. Kannst du dazu etwas mehr sagen?
Ich kann das natürlich eine Menge zu sagen. Ich glaube, ja, weißt du, ich sage immer so, Vertrieb ist am Ende des Tages relativ einfach. Es besteht eigentlich nur aus 2 Schritten. Also Punkt 1, lernt jemanden kennen, findet heraus, ob ihr zusammenpasst. Schritt 2, wenn es zusammenpasst, guckt, wie ihr Business draus machen könnt. Also mehr ist es am Ende des Tages eigentlich nicht. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der wir auf gut Deutsch jedem Hype anfangen hinterherzurennen, ja, und ich erlebe das so oft, dass Leute gefühlt 48.000 Stunden am Tag alles Mögliche machen, dann sind sie auf 5 Plattformen unterwegs und da muss hier noch irgendwie YouTube und da der Funnel und da TikTok und hier Instagram und ähnliches, aber für mich sind das an vielen Stellen, ich komme wieder zurück zum Timing, ja, ich habe bis heute keinen YouTube-Channel, das wird sich jetzt vielleicht irgendwann ändern, weil du, ich sag mal, für die ersten 100, 200, 300.000 Euro, da brauchst du nichts, man sagt nicht umsonst, für die erste Million brauchst du ein Produkt und eine Ansprache, fertig, da brauchst du nicht viel Social Media für so ungefähr, ja. Das ist aber für viele so unvorstellbar, weil sie sich auf diese Glaubenssätze und auf diesen Dauerpanikmodus eingerichtet haben. Und ich glaube, worum es am Ende des Tages geht, etwas natürlich provokativ auch formuliert ist, die Rückbesinnung auf ganz einfache Dinge. Also zum Beispiel, dass ich mich einfach auch im Sinne von Customer Experience, dass ich mich für Menschen wirklich interessiere, dass es mich wirklich interessiert, was sie antreibt, dass ich wirklich vom kindlichen Forschergeist getrieben bin, ja, dass ich mir wirklich Gedanken da mache, okay, wie können wir das wirklich lösen, dass ich mich wirklich von meinem eigenen Ego ein Stück weit distanziere und sage, es ist gerade vollkommen egal, ob ich das persönlich schick finde oder nicht, sondern da ist jemand, der hat dieses Problem, der möchte dafür eine Lösung haben und wir können es ihm bieten und das auf eine schöne, authentische Art und Weise. Also why not? Und für das andere, was mir keinen Spaß macht, kann ich mir immer noch eine Lösung einfallen lassen oder ich sage dem Kunden, das kann ich nicht. Also es ist an vielen Stellen so einfach und ich glaube, diese Rückbesinnung auf das Einfache, das zahlt am Ende tatsächlich auch auf eine gute Marke ein. Du hast es gerade so schön gesagt, was eine Marke ist. Ich glaube, letzter Gedanke dazu, eine gute Marke ist vor allen Dingen mal ein belastbares Wertegerüst. Mhm. Und wenn ich diese definierten Werte habe und den Mut habe, in die Einfachheit zurückzufinden, dann ist das etwas, was zumindest in meiner Welt und vielen anderen Kunden immer geholfen hat, sehr, sehr einfach auf gut Deutsch eben auch so die nächsten Erfolgsrunden dann noch zu drehen.
Also dann eher eine Rückbesinnung auf fast traditionelle Werte als einen großen Umbruch in der Geschichte, ja.
Ja, also weißt du, ich glaube, viele Unternehmer, natürlich gibt es immer so diese großen Wahnsinnsbeispiele, so Elon Musk und so, wo natürlich Leute auch extrem disruptiv sind und so. Mhm. Ja, aber ich glaube, zum guten Unternehmer, gerade auch so, wenn es losgeht und so, wir sind alle eigentlich relativ konservativ an vielen Stellen, ja. So, und ich glaube, dass auch so eine gesunde, konservative Einstellung bei gleichzeitigem Wunsch nach Wachstum und so schon eine ganz gute Kombination ist. Und mir persönlich, deswegen bin ich ja manchmal auch so ein bisschen provokativ in der Sprache, mir ist das an vielen Stellen alles da draußen zu aufgeregt, zu aufgebläht, ja, zu komplex und so. Und wo ich immer sage, welcher Kunde will heute noch blinkende Tortendiagramme haben auf irgendwelchen Folien und sonstiges? Also ich habe in meiner Welt keine mehr, ja. Und ich kenne auch keinen Konzernvorstand mehr, der sagt, Mensch, Tortendiagramme, meine Welt wird wieder schön, so ungefähr, ja. Also das ist halt nicht mehr, sondern ich glaube, es geht immer darum zu sagen, es besteht eigentlich immer nur so, have a plan, Executor Plan, ja. Und im Have a Plan bestehen oftmals schon Probleme, aber im Executor Plan bestehen noch mehr Probleme. Deswegen haben auch viele Unternehmensberatungen heutzutage das Problem, dass sie immer auf der letzten Folie haben, ja, mehr Flexibilität, mehr Kundenorientierung, mehr irgendwas. Und die Leute sitzen davor und sagen, was machen wir denn jetzt? Ja, und dann wird es eben schwierig. Und ich glaube, dass wenn wir uns zurückbesinnen auf das, worum es wirklich geht und dann wirklich alles darauf abstimmen, jeden einzelnen Prozess, ich sage mal, der vertriebliche Wertbeitrag jedes Mitarbeiters, jeder Mitarbeiterin muss klar sein, weil Verkauf ist nichts, was eine Abteilung macht, sondern es ist eine ganzheitliche Form der Unternehmensführung. Und wenn ich für jeden Mitarbeiter den vertrieblichen Wertbeitrag, und zwar zugespitzt auf das, was die Kunden wirklich wollen, dann kriege ich da eine Geschwindigkeit rein und dann sitze ich nämlich auch in Meetings, das haben wir in unserer kleinen Bude hier ja genauso, und dann heißt es auf einmal so, Ulf, auch mir gegenüber, Ulf, ist eine tolle Idee, aber ist es das, was unsere Kunden wollen oder sollten wir uns vielleicht auf das spezialisieren? Und ich glaube, wenn wir so reingehen und uns so sehr in unsere Kunden auch verlieben, in Anführungszeichen, dann kann einfach so großartige Experience letztendlich entstehen, was ja dann noch zurück zu dem Titel deines Podcasts führt.
Absolut, ja. Auf der anderen Seite noch zum Thema Rückbesinnung. Ich glaube, es gibt Dinge, die werden nie ändern. Ich meine, ich habe damals, als ich im Vertrieb war bei IBM, lange her, da habe ich gelernt, people buy from people and people buy from people they like. Ja. Und das gilt auch heute noch, ja, 20, 30 Jahre später und wird wahrscheinlich auch in 50 Jahren noch gelten. Und so gesehen eben gibt's wahrscheinlich auch andere Dinge, die werden nie ändern. Also im Verkauf bist du einfach erfolgreicher, wenn du zuhörst, wenn du Empathie zeigst, wenn du halt eben versuchst, die Kunden wirklich zu verstehen, statt die zu überreden zu einem Produkt. Und ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einig diesbezüglich und das hat auch mit Authentizität zu tun, ja?
Absolut. Also weißt du auch, und authentisch sein beispielsweise, also mal nochmal ein ganz pragmatisches Beispiel zu geben, ich erlebe das bei Einwandbehandlung, ja, wenn man denn an Einwände glaubt, also das ist ja auch nur ein Glaubenssystem. Viele glauben ja immer, es muss auf jeden Fall auf Einwände geben. Ich habe vor über 10 Jahren beschlossen, es gibt keine Einwände. Es gibt mal eine Frage, aber es gibt keine Einwände. Ich habe auch keine Einwände, erstaunlicherweise. Und was ich sagen möchte ist, manchmal hilft es auch einfach, beispielsweise sich mal die Frage zu stellen, was ich vorhin mit dem Mobbing erzählte, ja, okay, wo lief es mal in meinem Leben nicht glatt? Weil ganz ehrlich, ich kann es irgendwo auch nicht mehr hören, wenn dann irgendwelche Schlaumeisen da am Telefon sitzen oder so und sagen, ja, aber Mensch, du willst das doch auch und jetzt kommst du hier rein in das Programm und da wird das schon, ne? Also wo man sagt, ey, jetzt mal ganz ehrlich, die Leute sollen da irgendwie ein paar 10.000 Euro teilweise bezahlen, das ist doch vollkommen normal, dass die Schiss haben. Und ich glaube, wenn man einfach, du hast es so schön gesagt, wenn man auf der menschlichen Ebene miteinander spricht und auch so frei vom Ego ist, um zu sagen, hey, auch in meinem Leben war nicht immer alles rosa-rot, Angebot. Ich weiß ganz genau, wie sich das gerade anfühlt. Ich weiß auch, wie eng sich das gerade in der Brust anfühlt. Oder ich weiß auch noch, ja, also viele Unternehmer sind ja auch bankrott gegangen. In Amerika, wo ich auch immer wieder war, ist das völlig normal. Da wird schon erwartet, dass du mindestens einmal broke warst. Ja, hier ist es immer noch so, wo man sagt, oh, darüber darfst du nicht reden. So, und ich glaube, dass wir an der Stelle halt einfach wirklich uns entscheiden müssen. Deswegen ist authentisch sein für mich nicht einfach so ein Buzzword, sondern es ist wirklich auch eine Haltung, eine Einstellung, die sich in ganz, ganz vielen Dimensionen widerspiegelt. Und mir fällt halt immer auf, wenn du das dann miteinander kombinierst und wirklich offen, natürlich passgenau, und es geht nicht um irgendeine Geschichte, aber passgenau dann eben auch wirklich mal einen Einblick in deine Welt gibst und ähnliches, dass dann Menschen eben auch im Dialog sagen, oh Mensch, neulich sagte, es war ganz süß, neulich sagte ein längerer Kunde schon zu mir, der viel Umsatz mit uns auch gemacht hat, er sagte, weil da habe ich ihm erzählt, wie es mir gerade oder zu dem damaligen Moment ging, und dann sagte er, Mensch, ich bin froh, ich dachte schon, du bist ein Alien, aber ich dachte, ich sehe, du bist ja auch ein Mensch, und mussten wir beide sehr lachen, und dann sage ich, ja, ich bin auch ein Mensch, und er sagt aber auch mal schön, so eine Seite von dir zu sehen. Und ich glaube, dass wenn wir diesen Mut haben, uns wirklich zu zeigen, ja, und auch verletzlich mal zu zeigen, dann können wir insgesamt bei gleichzeitig natürlich Fokus auf ein gutes qualitatives Ergebnis, können wir einfach auch dort tolle Erlebnisse gestalten.
Ja, schön. Ich möchte noch ganz schnell auf dein Buch zu sprechen kommen, das du mal geschrieben hast vor einiger Zeit. Da hast du geschrieben, oder irgendwie 7 Impulse für ihren Vertriebserfolg, beziehungsweise wie sie ihren Vertriebserfolg einfach beschleunigen, ja, und sich dabei selbst treu bleiben können. Jetzt ist da was dabei bei diesen 7 Impulsen, die zu einer besseren Customer Experience führen?
Naja, ich glaube, am Ende des Tages ist ja die Frage, wie definieren wir Customer Experience? Insofern stelle ich mal die Frage an dich, was ist denn für dich am Ende eine gute Customer Experience?
Ja gut, ich meine, das Erlebnis ist das, was beim Kunden letztendlich ankommt oder bei den Kunden letztendlich ankommt, ja, was sie erleben eben, wir haben es zuvor ja schon davon gehabt, also Markenversprechen muss halt auch irgendwie gelebt werden, beziehungsweise es sollte dann nicht so sein, dass ich heute eine Werbung sehe am TV, und dann am nächsten Tag da mit dem gleichen Unternehmen in Kontakt bin und die verhalten sich ganz anders, wie was da eben gerade versprochen wurde noch. Oder haben dann irgendwie nicht das Kundenverständnis, was da versprochen wurde. Also so gesehen, eben müssen Markenwerte auch gelebt werden und das Erlebnis insgesamt, das fängt irgendwie damit an, eben dass dieses Versprechen eingehalten wird. Auf der anderen Seite auch, dass ich halt einfach als zufriedener Kunde vielleicht aus dem Laden gehe, oder dass ich, wenn ich ein Problem habe, dass ich dann nicht, 20 Minuten in der Warteschlaufe hänge, so nach dem Motto, schau selber, wie du zurechtkommst jetzt mit dem Problem, das du hast, sondern dass auch da halt der Service stimmt. Also da gibt es verschiedene Dinge, aber letztendlich geht es einfach um dieses insgesamt positive Kundenerlebnis, das auch zu Kundenzufriedenheit führt.
Ja, absolut. Und jetzt sozusagen mein Anteil dazu, weil du ja auch fragtest. Ich habe vorhin gesagt, oder ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, sonst sage ich es jetzt. Es geht immer im Verkauf und geht es um einen zentralen Begriff, und das ist Würdigung. Ja, also wenn ich etwas würdige, bin ich auch bereit, Geld dafür zu bezahlen, auch teilweise mehr Geld auszugeben oder im Prinzip immer mehr Geld auszugeben. Und immer dann, wenn ich es nicht verstehe oder wenn es zu kompliziert ist oder ähnliches, habe ich Würdigungsbarrieren, wie wir das nennen.
Ja, genau.
Also Gründe, warum es halt einfach nicht funktioniert. Und Customer Experience, relativ einfach, aber sich wirklich mal hinzusetzen und sagen, okay, an welchen Stellen steigen eigentlich unsere Interessenten normalerweise aus? Und wie können wir den Prozess insgesamt einfacher machen, dass einfach eine größere Experience an der Stelle entsteht? Es ist wirklich relativ simpel. Und wenn wir, und das können wir im Kleinen machen, das haben wir aber auch im Großen. Ich meine, Jeff Bezos, ob man ihn nun mag oder nicht, spielt gar keine Rolle. Aber er ist Meister da drin, Würdigungsbarrieren zu detektieren und zu sagen, die Leute haben keine Lust, sich erst durch 8 Klicks durchzuklicken, bevor sie was bestellen können. Ich glaube, wir nennen es One-Stop-Click oder One-Click. Mhm. Und auf einmal haben wir einen orangen Button und jeder sagt, oh, das will ich aber auch haben. So ex post ist das ja immer super simpel. Ex ante ist ja die Kunst. Ja, genau. Und ich glaube, dass wenn wir dort auch beispielsweise den Mut haben, wirklich in diese Würdigungsbarrieren reinzugehen, eine offene Kommunikationskultur zu haben, da können wir eine ganze Menge leisten. Und das führt mich zu einem zweiten Punkt, den ich auch noch mitgeben kann. Und das ist das Thema Vertrauen. Ich höre immer wieder in Unternehmen, gerade auch wenn neue Mitarbeiter kommen oder wenn Teams zusammenfinden, ja, wir vertrauen uns. Und dann sage ich immer, ja, welches Vertrauen meinen Sie denn? Ja, was meinen Sie? Das ist halt Vertrauen, wo ich sage, ja, aber meinen Sie es reaktiv, meinen Sie es proaktiv? Den Unterschied haben ja viele noch nicht gehört. Reaktives Vertrauen ist immer etwas, was ich mir erwerbe. Das ist in den meisten Unternehmen der Fall. Also auf gut Deutsch, die ersten 100 Tage frage ich sehr viel, ich halte ein bisschen meine Klappe, ja, und dann mache ich irgendwas richtig, dann bin ich sympathisch und daraus entsteht Vertrauen und irgendwann in 6 Monaten habe ich Vertrauen. Hochleistungsorganisationen, die skippen die 6 Monate und die sagen, wir unterstellen ab Tag 1, dass wir dir vertrauen können, sonst würdest du gar nicht hier sein. Das heißt, es gibt ein proaktives Vertrauen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was Customer Experience wahnsinnig schnell erhöhen kann. Das haben wir damals im Hotel schon umgesetzt, weil wenn die Leute erst das Gefühl haben, sie müssen erst 1000 Dinge beweisen, bevor sie sich das Recht erwerben, zum Beispiel mal auf Fehler hinzuweisen oder ähnliches, dann ist halt sehr viel der Customer Experience auf gut Deutsch in die Tonne getreten. Mhm. Das heißt, ich möchte gerne auch dafür werben, eine proaktive Vertrauenskultur zu haben, wo auch Führungskräfte unmissverständlich, und zwar vom Top-Management angefangen zu sagen, du darfst dich hier drauf verlassen. Ich garantiere es meinen Mitarbeitern bereits im Vorstellungsgespräch, so sie kriegen es schriftlich im Arbeitsvertrag, ja, dass wir eine proaktive Vertrauenskultur haben und dass sie bitte ab Tag 1 auf jeden Fall alles aussprechen, was ihnen auffällt, was in irgendeiner Form die Customer Experience beschränkt. Und die meisten sitzen vor mir und sagen, sowas habe ich ja noch nie erlebt, wo ich sage, ja, das ist richtig, aber es sind manchmal die einfachen Hebel, mit denen man unglaublich viel Wirkung erzielen kann.
Ja, klar, ich meine, Customer Experience und Employee Experience, die hängen eng miteinander zusammen, sind sozusagen zwei Seiten der gleichen Medaille, wie Julia Bangert mal in einem Podcast gesagt hat früher.
Genau, absolut.
Und ist ganz wichtig und finde ich echt spannend, dass du das auch sagst. Jetzt, auf der anderen Seite sind Kunden heute irgendwie schwieriger geworden. Du hast kürzlich an der Didakta, also du siehst, ich habe mich wirklich gut vorbereitet.
Absolut.
Hast einen Vortrag gehalten und hast gesagt, heutige Kunden sind nicht schwieriger geworden, sie sind berechtigt skeptischer.
Ja.
Und vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Genau, also die Antwort darauf lautet nein, ich glaube, sie sind nicht schwieriger geworden. Ich stelle nur fest, sie wollen sich auch nicht mehr so einfach veräppeln lassen, ja? Also sie steigen auch nicht mehr ein, wo man sagt, mehr Effizienz. Ich glaube, darin liegt die Lösung. Wo man sagt, okay, how to? Also jetzt erzählen Sie mal. Also ich glaube so, es ist halt ganz wichtig zu verstehen, ja? Also wenn man das ernsthaft betrachtet, hat sich das Bild von Verkauf extrem gewandelt. Früher hast du Leute, also Verkäufer, Verkäuferinnen eingeladen als Kunde, weil du ja nicht genau wusstest, was am Markt passiert, ja? Das heißt, da hattest du jemanden, der ist viel rumgefahren und dann hast du ihn eingeladen, dann wusstest du wieder so ein bisschen mehr. Heute, es gibt da so eine verrückte Erfindung, die heißt Internet, ja, und da findet man natürlich als Interessent auch schon mal einiges, wenn man dann recherchiert. Das heißt, die Parameter, was eigentlich einen guten Verkäufer, eine Verkäuferin ausmacht, aus meiner Sicht, sind heutzutage zwei. Erstens, bin ich in der Lage, einen starken Erkenntnisgewinn zu generieren und zweitens, bin ich in der Lage, gute Fragen zu stellen. Und gute Fragen sind die, auf die mein Interessent nicht so schnell Antworten findet. So, und das sind für mich so zwei Punkte, die darauf einzahlen. Und viele haben halt einfach gemerkt, dass, dass ihr Vertrauen sozusagen missbraucht wurde und sie in Wirklichkeit eher so als Geldbeutel auf zwei Beinen missbraucht worden sind, mit irgendwelchen Overpromise, mit irgendwelchen Leistungsversprechen, mit irgendwelchen Plattitüden und Headlines, die alle nett klangen, wo aber wenig Substanz hinter war. Und deswegen sage ich, wir dürfen uns heute an vielen Stellen oder dürfen sich viele Anbieter nicht beschweren, weil sie sehr aktiv dazu beigetragen haben, dass heutige Kunden einfach skeptischer geworden sind. Und ich finde halt, etwas provokativ wieder zusammengefasst, deswegen müssen wir uns mehr und mehr die Frage stellen, nicht nur, was können wir erreichen, sondern wir müssen uns auch die Frage stellen, wer wollen wir dabei werden? Und ich sage nicht, dass Manipulation bei heutigen Kunden nicht mehr funktioniert. Ich möchte nur mal die Frage in den Raum stellen, ist man selber derjenige, der darüber seinen Erfolg definieren möchte? Ich persönlich möchte es nicht. Und deswegen sage ich, heutige Kunden sind aus meiner Sicht nicht schwieriger geworden, sondern sie sind skeptischer. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass eben auch mal eine härtere Frage gestellt wird. Ja, und wenn ich mir dann angucke, und das ist nicht böse gemeint, aber wenn ich mir angucke, wie viele teilweise Probleme mit gefühlter Ablehnung und fehlender Anerkennung haben, da muss man eben auch verstehen, dass das ja nicht persönlich gemeint ist, sondern dass da auf der anderen Seite, gerade wenn es härter wird, auch Leute sitzen, die einfach sicher gehen wollen, dass sie nicht veräppelt werden und dass da eine gewisse Substanz hintersteht. Und insofern sage ich heutzutage sogar zu meinen Interessenten immer, tun Sie mir einen Gefallen, stellen Sie mir Ihre härtesten Fragen gleich zu Beginn, weil dann wissen Sie nach 10 oder 15 Minuten maximal, ob ich wirklich tauge oder nicht. Und auch diese ganzen Buzzwords, die da gibt, kommen jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch und ähnliches. Die heutigen Kunden wissen, da geht es nicht um kostenloses Strategiegespräch, das ist einfach ein Verkaufstalk und da haben die Leute keinen Bock mehr drauf. Deswegen sagen wir zum Beispiel auch, wenn du Bock hast, geh auf die Internetseite, ruf uns an, lass uns wirklich miteinander quatschen, ja, und dann finden wir auch raus, ob das Sinn macht oder nicht, aber nicht mit irgendwelchen vorgefertigten Skripten und dies und dem. Ich glaube, aus den Zeiten sind wir raus und deswegen komme ich halt auch hier zu einer leicht provokativen Aussage, um so ein bisschen zu rütteln an den Grundgerüsten von dem, was man da heutzutage manchmal so vorfindet.
Nein, finde ich gut. Also Kunden sind eben anspruchsvoll geworden auch. Also die Erwartungen sind natürlich enorm gestiegen, weil eben du hast das Beispiel von Amazon erwähnt, wenn die halt da mit einem Klick bestellen können, dann möchten sie woanders dann nicht mit 10 Klicks bestellen müssen. Und so gibt es viele andere Beispiele. Man gewöhnt sich dran und man erwartet das dann von allen Anbietern. Und deswegen muss man da mitziehen als Anbieter, sonst hat man verloren, sonst geht man unter.
Ja, oder du musst halt überlegen, ne, wie kannst du halt sozusagen auf jeden Fall einen Differenzierungsfaktor schaffen. Selbst wenn du sagst, ich positioniere mich dagegen, das ist ja auch eine Variante, ja, klar, weil das kann nicht jeder One-Click machen. Stimmt. Aber auf jeden Fall macht es Sinn, sich ja mal Erwartungen auseinanderzusetzen. Mhm. Und deswegen sage ich auch mal, Authentizität bedeutet eben auch, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und da gibt es unterschiedliche Bereitschaften, sage ich mal, das dann in der Praxis zu tun.
Etwas würde mich noch interessieren, Ulf, weil du ja sozusagen die Vertriebsseite oder die Verkaufsseite vertrittst.
Ja.
CX ist oft im Marketing aufgehängt. Und Marketing und Vertrieb, das wissen wir beide, die arbeiten nicht immer optimal zusammen. Was würdest du jetzt den Vertriebsleuten raten hier, um eben, also der Customer Experience willen, um mit Marketing besser zusammenarbeiten zu können, quasi Hand in Hand an dieser Customer Experience zu arbeiten?
Relativ simpel, das, was ich schon mehrfach angedeutet hatte, stellt konsequent das in, also findet raus, was eure Kunden wirklich, wirklich wollen und stellt genau das in den Mittelpunkt all eurer unternehmerischen Überlegungen. Also ich hab wirklich Projekte gemacht, wo wir, das geht ja im Übrigen nicht nur Marketing und Vertrieb, das ist ja auch IT und Vertrieb und HR und Vertrieb, das sind ja immer diese klassischen Schnittstellenthemen. Und wir haben es dann teilweise so gemacht, dass wir Schreibtische gebaut haben, wo halt einfach die Vertreter der wichtigsten Abteilungen zusammensaßen und direkt für das jeweilige Kundenprojekt im Prinzip Lösungen gefunden haben. Und was ich vorhin schon mal sagte, wenn nicht klar ist, was sozusagen die wachstumsstrategische Grundlage ist, worauf wir uns ausrichten sollten, dann hat ja jeder grundsätzlich im Raum recht. Ja, und dann hast du genau diese ganzen Debatten an der Hacke. Aber in dem Moment, wo du sagen kannst, hey, wir haben übrigens in den letzten Wochen, das machen wir, bieten wir auch teilweise an, dass wir mit Kunden sprechen, wir haben zum Beispiel jetzt 25 Kundeninterviews geführt, das und das sind die Ergebnisse, das ist das, was unsere Kunden wollen, das ist das, was sie hören wollen und das ist das, wofür sie Geld bezahlen. Und ob wir das jetzt toll finden oder nicht, ja natürlich, das ist manchmal ungemütlich. Ich kann mich an ein Projekt erinnern, wo eine Marketingabteilung zu mir sagte, aber wir würden jetzt so gerne im Merchandising Teddybären für unser Unternehmen machen. Wo ich sage, das ist schön und gut, aber eure Kunden wollen keine Teddybären, die wollen genau was anderes haben. Und das ist natürlich, du hast auch mal Leute, die finden das extrem uncool, aber da muss man sich eben auch wieder klar machen, dass authentisches Agieren eben auf zwei Arten genutzt werden kann. Und wenn man sich dann hinsetzt und sagt, nee, das bin ich aber nicht, ja, wo man sagt, okay, dann musst du es sein lassen, aber das hat nichts mit dem authentischen, erfolgreich Verkaufen zu tun, was ich meine. Und mein bester Tipp ist dementsprechend, schafft einen objektiven Abgleichsfaktor, einer, wie wir das nennen, smarter Sales Story, also einer Story, die auf echten Kundeninterviews, auf wirklichen Daten, wo man sich strategisch mit Menschen hingesetzt hat, um eine Abgleichsgröße zu schaffen und dann alles danach auszurichten. Und wenn man diese Ehrlichkeit und diesen authentischen internen Austausch auch pflegt, dann kommst du auch sehr schnell zu Lösungen, die wirklich dem gerecht werden, worum es geht. Und das ist nämlich das, wofür die Kunden Geld bezahlen wollen. Und davon profitiert dann wieder das Marketing wie auch der Vertrieb. Und dann geht es am Ende tatsächlich nur darum, wer löst jetzt was. Und da hast du dann natürlich andere Aufgaben im Verkauf, hat halt nochmal andere Aufgaben als das Marketing. Ja, aber dann geht das eben auch mehr Hand in Hand. Die meisten Probleme entstehen, weil einfach zu viele Leute im Raum berechtigt der Meinung sind, sie haben Recht und berechtigt deswegen, weil es keine klare Abgleichsgröße gibt vom Markt kommend, was die Kunden eigentlich wirklich am Ende des Tages wollen.
Ein wunderschöner Tipp zum Schluss, Ulf. Wir müssen da langsam zu Ende kommen, weil eben die Zeit läuft wahnsinnig, gerade wenn ich so einen spannenden Gast habe wie du jetzt. Also so gesehen, normalerweise frage ich zum Schluss immer noch, hast du noch einen Tipp zum Schluss? Aber ich glaube, du hast sämtliche Tipps heute gegeben.
Nee, ich habe noch viele.
Hast du noch viele, ja genau. Aber die Zeit reicht leider nicht mehr. Aber nee, dieser Tipp zum Schluss, den fand ich jetzt wirklich spannend.
Und, Aber eigentlich gerne. Ich glaube, einer ist immer noch wichtig. Ich erzähle mal so eine kleine Geschichte. Wir stellen uns mal vor, wir sind im Urlaub, ja, so, und wir kennen das alle. Wir gehen am Abend dann nochmal durch die Straßen und überlegen, wo gehen wir was essen. Und dann kennen wir solche Foodstraßen, ja, da ist so Restaurant für Restaurant für Restaurant aneinandergereiht. Und dann steht man so am Anfang der Straße und sagt sich, ah, irgendwie sieht das ja alles nett aus. Aber da hinten links, gucke mal, sieht so aus wie so eine kleine Trattoria. Ich glaube, da gehen wir mal rein, ja. So, und dann fühlt man sich da irgendwie so angezogen. Und dann setzt du dich da hin und dann fühlst dich ganz wohl. Dann kommt irgendwie so, ja, der Kellner oder die Kellnerin sagt, hey, buongiorno oder buonasera, hier ist unsere Karte und dann ist Mama, die Spaghetti macht so ungefähr oder auf gut Deutsch und dann bestellst du. Was will ich mit diesem, auch hier Humor, zumindest dem Versuch, wir Hamburger uns unterstellt mal, wir sind nicht so humoristisch, aber ich versuche mein Bestes. Was will ich damit sagen? Es beginnt immer und das ist so wichtig, wir kaufen immer erst die Energie. Die Energie ist das, was sich als erstes überträgt. Aus der Energie heraus entstehen die Emotionen, was ich dann fühle, und aus dem Fühlen und aus dem Gesamtkonglomerat entsteht am Ende das Ergebnis. Also zum Beispiel, dass ich dann eben sage, ich gehe genau dorthin. Und wir wissen doch alle, dass eigentlich auf allen Speisekarten das Gleiche draufsteht, wenn man es mal sagen möchte. Ja, und natürlich hast du auch mal ein schlechtes Restaurant, aber in vielen schmeckt es halt schon ziemlich gut. Was ich damit also sagen möchte, so als finalen Tipp, ist wirklich diesen Mut zu haben, auch mal zu hinterfragen, was ist eigentlich meine eigene Frequenz, auf der ich funke? Was ist das, was ich über mich glaube? Was ist das, was ich über meine Kunden glaube? Weil alles, was wir sozusagen in das Feld reingeben, das kommt ja wieder zu uns zurück. Und das ist so sicherlich einer meiner absoluten Geheimtipps. Alles an Wachstum, alles an Erfolgen, was ich jemals im Leben erzielen durfte, hatte weniger was damit zu tun, mich rational nur auf irgendwelche Prozesse zu fokussieren, sondern es hatte vor allen Dingen auch was mit einer Veränderung in mir zu tun, also auf gut Deutsch noch authentischer mir selbst gegenüber zu werden. Und das ist vielleicht noch so ein letzter Pro-Tipp, weil man dann wirklich merkt, das Innere ist halt immer sozusagen auch ein Spiegel des Äußeren und das Äußere ist immer wieder ein Spiegel des Inneren. Und so hängen halt für mich auch diese Themen Persönlichkeitsentwicklung und äußere Erfolg unmittelbar zusammen. Und deswegen empfehle ich auch immer, sich da wirklich in guter Balance mit beiden Themen auch zu beschäftigen.
Ein wunderschönes Schlusswort, Ulf. Also ganz herzlichen Dank für diese vielen wirklich wertvollen Tipps. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn. Es ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie mir auf LinkedIn und Twitter. Und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie den Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Ich freue mich aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.